Ich freue mich so arg, hier zu sein. Ich weiß nicht, für die, die mich nicht kennen, ich bin Sven, ich bin Pastor in Heilbronn. In der Vorbereitung habe ich ein Bild gehabt, das habe ich euch mitgebracht, von so einem dreibeinigen Hocker. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese dreibeinigen Hocker, die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Dadurch, dass sie mit diesen drei Beinen, sind die super, dass sie nicht wackeln können. Weil sie nämlich immer diese gleichen Kontaktpunkte haben. Das ist anders, wie wenn du einen vierbeinigen Stuhl hast. Ich habe mir vorhin noch erklären lassen, dass man in Büros heute fünfbeinige Stühle braucht, weil die sicher sind und nicht umfallen können. Aber das Bild von diesem dreibeinigen Hocker ist für mich super wichtig geworden. Warum? Weil es sind drei Standbeine, die wir brauchen, um mit Gott unterwegs zu sein. Gemeinschaft, Bibel lesen, beten. Und ich glaube, wenn wir diese drei in unserem Leben kultivieren und leben, dann haben wir eine gewisse Standhaftigkeit. Wir wackeln nicht mehr so sehr. Wir können trotzdem noch umfallen, das ist nicht das Thema vom dreibeinigen Stuhl, aber wir haben einen besseren Stand, weil wir auf jedem Untergrund sicher stehen und nicht wackeln müssen, wenn wir diese drei Beine haben. Und heute schauen wir uns dieses Standbein Gebet an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du vom Thema Gebet hast. Ich bin ganz ehrlich, die Vorbereitung von dieser Predigt war für mich ein bisschen herausfordernd. Warum? Weil ich gedacht habe, über Gebet hat man auch schon alles gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch hat auch das Gefühl, dass er schon super viel über Gebet gehört hat und sich denkt, was will der Typ hier vorne mir jetzt Neues erzählen? Ich hoffe, dass etwas Neues für euch mit dabei ist, weil je nachdem, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, hast du schon super viel gehört. Ich habe heute Morgen im Gottesdienst gesagt, da saßen ganz viele ältere Menschen vor mir, wo ich gesagt habe, ich würde so viel gerne gerade einfach hier vorne in der ersten Reihe sitzen und euch zuhören, was eure Erfahrungen im Gebet sind. Deswegen, wenn du mit dem Gebet struggles, dann lade ich dich ein, dass du dir ältere Menschen suchst, die da drin geübt sind und fragst sie, hey, wie betest du? Bring mir das bei, weil das ist so wichtig, dass wir diese Beharrlichkeit und Standhaftigkeit da auch lernen. Ich habe mir gedacht, wir starten mit einem Zitat, das ist momentan mein Lieblingszitat im Bereich Gebet von Dr. Johannes Hartl, der sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich finde es ein ganz spannendes Zitat, warum die meisten werden uns zustimmen, dass Gebet super wichtig ist. Aber Gebet ist nicht gleich Gebet. Und ich habe ein bisschen einen provokanten Titel für diese Predigt gewählt. Und der heißt, betest du schon oder plapperst du noch? Vielleicht denkst du dir, was, wie kann der das da vorne behaupten? Ich zitiere Jesus und das machen wir gleich direkt am Anfang. Matthäus 6, Verse 6 und 7. Da heißt es nämlich, wenn du betest, dann geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Herausfordernde Aussage, oder? Jesus sagt es im Kontext der Bergpredigt, in der Mitte, wo es ums Thema Gebet geht. Und er sagt es nicht zu irgendjemandem, er sagt es zu den Juden, die gerne an der Straßenecke gestanden sind und gesagt hat, guck mich an, wie heilig ich bin, ich kann beten. Und sie haben gebetet und es gibt einen Text davor, heißt es, oder in der Zeile davor oder danach heißt es, sie werden ihren Lohn schon hier auf der Erde bekommen. Die, die quasi in diesen Raum gehen und so Zeit mit dem Vater verbringen, die werden ihren Lohn später auch bekommen dafür. Und ich finde es so interessant, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, ist Beten in der Öffentlichkeit nicht gut? Doch, natürlich ist es cool und ich liebe es, dass wir das hier auch hier machen, dass wir so ein Mikro aufstellen, dass Leute kommen können, beten, Eindrücke weitergeben. Aber das Problem ist, wenn wir es nur da machen, ist es schwierig. Wenn das nicht aus einer Zweisamkeit, intimen Zweisamkeit mit dem Vater raus entsteht, dann hat es alles nicht so viel Durchschlagskraft, glaube ich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, was wir auf der Bühne tun oder auch in der Öffentlichkeit tun, immer kombinieren mit dem, was wir auch zu Hause tun. Damit wir nicht einfach nur nach draußen besonders heilig wirken und unser Leben aber eigentlich die absolute Müllhalde ist vielleicht. Und ich finde es auch interessant, dass Jesus sagt, auch wenn du oft genug dein Gebet wiederholst, das heißt nicht, dass es deswegen mehr gehört wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist und Jesus sagt es auch an verschiedenen Stellen, dass wir beharrlich sein dürfen, dass wir mit unseren Anliegen im Gebet dranbleiben müssen und sollen. Aber die Frage ist, wie bete ich? Und wie komme ich vor diesen Gott mit meinem Gebet? Und ich weiß nicht genau, wie du zu Tisch gebeten stehst. Also so vorm Essen zu beten. Ich mache das ganz gerne. Und da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Es gibt ja so vorgefertigte Tischgebete. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses, jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir, hast auch unser nicht vergessen, lieber Gott, ich danke dir. Ich kann beten vorm Essen und das finde ich auch wichtig, aber ich kann einfach auch nur was runterrattern, was überhaupt keine Kraft hat. Warum? Weil ich mal gelernt habe, dass man das macht, man dankt halt vorm Essen. Und wenn da kein Herz dahinter ist, wenn da keine Aufrichtigkeit dahinter ist, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen, weil es ist nicht das, wo Gott sagt, okay, das finde ich jetzt super cool, dass du das so machst. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht vergessen dürfen, wir können nicht zu viel beten. Die Frage ist immer nur, mit welchem Ansatz bete ich? Wie komme ich zu Gott? Wie komme ich mit einem aufrichtigen Herzen? Ich kann mit dem gleichen Anliegen x-mal kommen. Ich kann, wenn ich Probleme habe, vielleicht im finanziellen Bereich, kann ich natürlich jeden Tag neu zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte sei du mein Versorger. Aber die Frage ist halt eben, schreibe ich mir da was auf und ich bete es runter und ich glaube es irgendwann nicht mehr, was ich bete, oder glaube ich das, was da dahinter steckt? Deswegen, wir müssen uns, glaube ich, bewusst machen, was wir beten. Es gibt ja diesen Witz, vielleicht kennt ihr den, geht ein Ehepaar essen und der Mann, das Essen kommt auf den Tisch und der Mann fängt sofort an zu essen und seine Frau sagt, hey, wollten wir nicht noch beten vorm Essen? Und der Mann sagt, wieso, die können hier doch kochen. Okay, der zündet nicht, hat heute Morgen auch nicht so richtig. Egal, aber auf jeden Fall, das ist so ein Treppenwitz, der kommt später. Auf jeden Fall glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, wofür wir beten und ob wir beten. Und wenn wir beten. Und deswegen habe ich so eine erste bisschen provokante Frage vielleicht, oder eine Frage, die vielleicht auch, wo du sagst, hä, was will er denn jetzt von mir? Hast du eine Strategie beim Beten? Vielleicht klingt das für dich seltsam, dass du denkst, wie strategisch beten? Warum? Ich glaube, wenn wir lernen, strategisch zu beten, hilft es uns, konstant im Gebet zu bleiben. Oder vielleicht auch zu werden. Ich habe vor ein paar Wochen einen Film angeguckt, der heißt War Room. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Wenn nicht, super Filmempfehlung. Da geht es genau darum. Das ist so eine alte Lady, die bringt bei einer jüngeren Lady, wie sie beten kann und diese Gebete auch Durchschlagskraft bekommen. Weil sie eben nicht nur ein bisschen vor sich hin betet, sondern weil sie mit Ziel betet, weil sie eine Strategie hat. Und diese Frau in diesem Film hat einen Raum, ihr Kleiderschrank ist, den hat sie komplett leergeräumt und da setzt sie sich rein. Und das ist ihr War Room, ihr Kampfplatz, ihr Kriegsraum quasi. Und dort führt sie geistliche Kriegsführung und dann hat sie dort sind Zettel an der Wand, wo die Namen ihrer Familie draufstehen, ihrer Gemeinde, Anliegen von verschiedenen Leuten, Bibelverse, die sie betet. Und sie verbringt dort Zeit mit Gott und ist auf den Knien und macht und betet und ringt, so lange, bis sie einen Durchbruch erleben darf. Und ich glaube, und sie bringt ein Beispiel, und das hat mich total bewegt. Sie hat nämlich gesagt, wenn Soldaten in ein Krisengebiet ziehen, dann fliegen die da nicht einfach hin und sagen vor Ort, jetzt gucken wir mal, was passiert. Sondern sie gehen dorthin und machen sich, bevor sie fliegen, einen Plan, den sie durchführen wollen und haben noch die Pläne B, C, D bis X, Y, Z, was passiert, wenn die Situation vielleicht doch anders ist, wie sie angenommen haben. So, damit sie trotzdem am Ende zu ihrem Ziel kommen. Und ich glaube, dass das was ist, was wir auch lernen dürfen, eine Strategie in unserem Gebetsleben zu entwickeln. Und es gibt ein tolles Buch, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon mal gelesen, Der Kreiszieher. Wenn nicht, Buchempfehlung, besorgliches Buch. Es geht darum, kühn zu beten und Wunder zu erleben. Und das Buch fußt auf der Geschichte von Honi. Und Honi ist ein Mann, der hat gelebt im ersten Jahrhundert vor Christus. Und es war diese Phase zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wo es heißt, dass Gott 400 Jahre geschwiegen hat. Und Honi war dafür bekannt, dass er ein ganz radikaler Beter war. Und wenn er gebetet hat, dann hat Gott darauf geantwortet, obwohl Gott ja geschwiegen hat. Und er hat einen Spitznamen und sein Spitzname war der Kreiszieher. Warum? Weil der Honi hat immer einen Stock genommen und wenn er angefangen hat zu beten, hat er diesen Stock in den Boden gehauen. Dann hat er einmal einen Kreis gezogen und hat gesagt, ich bleibe so lange in diesem Kreis sitzen, bis mein Wunder passiert ist. Und er lebt außerhalb der Stadt, so ein bisschen eremitenmäßig und es ist eine Dürre über Monate hinweg schon. Es wächst nichts, alles ist trocken. Die Bewohner der Stadt kommen zu Honi und sagen, hey Honi, wenn du betest, dann passieren krasse Dinge. bete bitte für Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. Und Honig sagt, klar, kein Problem, zieht seinen Kreis, setzt sich dorthin und spricht folgendes Gebet. Gott des Universums, schenke Gnade und schenke Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. Was glaubt ihr, was ist passiert nach diesem Gebet? Ihr dürft gerne reinrufen. Nichts. Stimmt nicht ganz. Ein bisschen was ist passiert. Es ist nicht überliefert, wie viel Zeit vergangen ist, aber es wurde überliefert, dass ein paar Tropfen auf den Boden gefallen sind. Und Honi, man könnte sagen, er ist ein bisschen frech, sagt zu Gott, hey Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Ich habe gebetet für Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. 3 Tropfen auf den heißen Stein bringen nichts zum Aufblühen. Und er betet weiter und er sagt wieder, Gott des Universums, schenke Gnade, schenke Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. In dem Moment kommt ein Sturm auf, der, so wie wir es die letzten Wochen auch ein bisschen erleben mussten, wo gar nichts mehr gewachsen ist. Dort hat es alles weggespült. Es war wirklich zerstörerisch. Also ich war auf einem Camp zum Zelten mit 80 Kindern und da hat es die ersten 3 Tage so geregnet, dass wir überlegen mussten, müssen wir das Camp abbrechen. So krass war das. Und ich glaube, so ungefähr und noch schlimmer muss es dort auch gewesen sein. Und Honi geht zu Gott und sagt, hey Gott, nein, dafür habe ich nicht gebetet. Ich habe gebetet für Regen, der das Land zum Aufblühen bringt. Und der Sturm lässt nach und es passiert, dass Regen fällt, der das Land zum Aufblühen gebracht hat. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Ich glaube, wir können 3 wichtige Punkte lernen. Nämlich das eine ist, sei konkret im Gebet. Wenn ihr in die Bibel schaut, Jesus fragt jeden Einzelnen vor seinem Wunder, was willst du eigentlich, was ich mache? Und ich denke mir so oft, wenn ich das lese, Jesus, es ist absolut offensichtlich, was diese Person braucht. Der ist blind, der hört nichts, der kann nicht gehen. Es ist, warum fragst du das denn? Warum fragt er? Weil er wissen will, ob die Person auch weiß, was er will. Wie oft gehen wir zu Gott und beten für irgendwas und sind total unkonkret? Und Gott denkt sich so, ja, ich weiß ganz genau, was du brauchst, aber ich würde gerne von dir jetzt hören, was du brauchst und was du möchtest, um entscheiden zu können, ob das jetzt gut ist und ich das erlaube oder ob ich Nein sage und dir was Besseres habe. Das Zweite ist, bleib konstant im Gebet. Wie viele Wunder verpassen wir in unserem Leben, weil wir kurz vor dem Durchbruch aufgeben, weil Gott in unseren Augen einen Moment zu lang wartet. Und ich kann euch erzählen, ich könnte euch wahrscheinlich viele Geschichten erzählen aus meinem Leben, wo ich das eine oder andere Wunder wahrscheinlich nicht erlebt habe, weil ich irgendwann gesagt habe, okay Gott, ich glaube, dass du keinen Bock drauf hast, also bete ich auch nicht mehr dafür. Und das Dritte, bleib dran bis zur Erhörung. Und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir beten, dann ist es nicht unbedingt unser Wille, der da geschehen soll, weil wir beten ja hoffentlich, dein Wille geschehe. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns entweder das gibt, was wir erbitten oder etwas Besseres. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine Strategie in unser Gebetsleben arbeiten und sagen, ich versuche Dinge neu zu machen. Vielleicht machst du es auch schon, dann ist diese Predigt gar nicht für dich, aber vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, die ich unbedingt anpassen sollte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe eine ganz dreiste Frage für euch. Und diese dreiste Frage heißt, wie betest du eigentlich? Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt angefangen, ein Buch zu lesen von Johannes Hartl, In meinem Herzen Feuer. Darin erzählt er seine Reise, wie er zu diesem beständigen Beter geworden ist, der das Gebetshaus ja auch gegründet hat und so. Und eine These von ihm, und ich glaube, viele von uns kennen diesen Satz, beten ist reden mit Gott. Wer hat den schon mal gehört? Beten ist reden mit Gott. Und er sagt, diese These, das stimmt aber auch nicht nur. Er sagt, beten ist auch wahrnehmen. Zu sein in der Gegenwart Gottes. Nicht nur über ihn nachzudenken und zu sagen, okay Gott, hier bin ich und jetzt, ach, hier sind meine ganzen Probleme, mach mal. Sondern zu sein, auszuhalten in seiner Gegenwart. Und er hat dann beschrieben, dass er beten gelernt hat, indem er auf den Knien war, stundenlang, und dass er körperlich quasi Übungen gemacht hat zum Beten. Und es gibt ja verschiedene Gebetshaltungen. Wir können, ja, wie ich es gerade gesagt habe, wir können knien, wir können Ich probiere es, ob es funktioniert. Ich habe mir auf diesem Camp einen Muskelfaserriss zugezogen. Ich bin ganz dankbar, dass ich heute ohne Krücken und so hier stehen kann. Praise the Lord. Deswegen versuche ich das jetzt mal, ob das funktioniert. Es gibt eine Haltung, und es ist die einzige Haltung, die wir einnehmen können, wo unser Herz über unserem Kopf ist. Und das ist folgende Haltung. Das ist, wenn wir quasi auf die Knie gehen und unser Gesicht
in den Dreck drücken.
Das ist das Einzige, was wir mit unserem Körper an Haltung, also nicht das Einzige, aber die Einzige, wir können auch einen Handstand machen, okay, aber die einzige Gebetshaltung, die die Bibel kennt, wo unser Herz über unserem Kopf ist. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Warum? Weil das ist eine Haltung der Demut. Das ist ein Moment, wo wir sagen, Gott, mein Kopf sagt vielleicht, das macht überhaupt keinen Sinn, aber mein Herz soll regieren. Also, weil du das erfüllt hast, weil das von dir schon angerührt ist, hoffentlich. Wir können natürlich auch empfangend beten, das heißt, du kannst da schon Hände aufstrecken, das machen wir meistens, wenn wir gesegnet werden. Wir können die Hände heben, wir können klatschen, wir können so viele verschiedene Dinge, weil wir könnten so einen Kreis ziehen wie Honi. Wir können natürlich auch stehen, sitzen und liegen, all das ist möglich. Der Punkt ist, es kommt nicht auf unsere Körperhaltung an, sondern es kommt auf unsere Herzenshaltung an. Es kommt immer auf unsere Herzenshaltung an. Und ich habe in der Vorbereitung so viele Bibelstellen gelesen zum Thema Gebet, dass ich dachte, wenn ich die alle mitbringe, dann sitzen wir bis übermorgen da und lesen einfach nur die Bibelstellen und haben super viel über Gebet gehört. Deswegen habe ich nur mal 2-3 Stück rausgepickt. Aber wenn ich diese ganzen Bibelstellen lese zum Thema Gebet, dann habe ich ein Muster erkannt. Vielleicht ist das auch schon mal aufgefallen. Dieses Muster ist, dass da immer Gebet mit Dankbarkeit verknüpft ist. Und ich würde so weit gehen und die These aufstellen, zu sagen, wenn wir im Gebet vor Gott sind, dann ist Dankbarkeit ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil, den wir haben. Und jetzt hinterfrag dich mal, reflektier mal deine Gebetszeiten. So, wie viele von diesen Zeiten hast du, wo du zu Gott gehst und deine To-Do-Liste runterbetest und sagst, hier das, hier da Herausforderung, hier Sorge, da das, hier bar. Und dann gehst du einfach wieder und sagst, ich habe es jetzt bei Gott abgegeben. Super. Hast dir aber überhaupt keine Zeit genommen, dir bewusst zu machen, wer dieser Gott ist, was er alles kann, was er vielleicht schon mal getan hat in deinem Leben, im Leben von anderen, wo du Dankbarkeit zeigst. Und ich habe einen Psalm mitgebracht, Psalm 50 in Abvers 14. Da heißt es, ich will aber, dass ihr Gott dankt und die Versprechen, die ihr vor dem Höchsten abgelegt habt, erfüllt. Auch spannend, oder? Zu sagen, wenn wir, ich weiß nicht, hast du schon mal Gott was versprochen und es dann nicht eingehalten? Na, schwierig. Passiert mir auch ab und zu. Aber dass wir anfangen zu sagen, wenn ich Gott etwas verspreche, dann will ich auch alles dafür tun, dass ich es auslebe. Vertraue auf mich, wenn du in der Not bist, dann will ich dich erretten und du sollst mir Ehre geben. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg bleibt, der erfährt Rettung. In dem Psalm spricht Asaf darüber, dass Gott eines Tages kommt und richten wird. Er wird die Gläubigen und er wird die Ungläubigen richten. Und im ersten Teil von diesem Psalm geht er ganz klar auf die Leute ein, die so religiös sind und die ihre Opfer bringen, weil man das halt so macht. Ist man zum Tempel gegangen und hat seine Opfertiere hingebracht. Warum? Weil man es halt gemacht hat. Wie oft gehen wir sonntags in die Kirche, weil wir halt dazu erzogen wurden, weil man gesagt hat, als guter Christ geht man in die Kirche, als guter Christ betet man, als guter Christ liest man in der Bibel, aber es ist kein Herz dahinter. Und genau das prangert er an. Er sagt, auch hier, wenn wir Dinge so routinemäßig einfach runterrattern und Leute, wir können auch ein Vater unser beten und es kann keinerlei Bedeutung für uns haben. Wir können es runterrattern und plappern, einfach nur, weil wir das schon immer so machen. Oder wir können anfangen, uns im Gebetsleben jede einzelne Zeile zu meditieren, durchzudringen, zu sagen, okay Gott, wenn es da heißt, gib mir mein täglich Brot, dann mir zu überlegen, was heißt denn das heute, mein täglich Brot? Und dann Gott zu danken und zu beten, dass ich mein täglich Brot auch wirklich bekomme. Sie haben damals, und es wurde angeprangert in diesem Psalm, sie haben Gott nicht mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und einem ehrlichen Lob gepriesen, sondern halt, ja, danke Gott, dass du was auch immer gemacht hast. Da ist dein Opfertier und jetzt gehe ich wieder. Ciao. So. Und ich glaube, wir sind ganz oft leider auch so, dass wir zu Gott gehen, unseren Müll bei ihm abladen und dann wieder gehen und denken, ja, dein Problem, nicht mehr meins. Und Dank ist laut diesem Psalm aber der Schlüssel. Es heißt am Ende, im zweiten Teil geht es um die Menschen, die Gott nicht kennen, dass die auch gerichtet werden. Aber der Schlüssel ist, an Gott dran zu bleiben, dankbar zu sein. In einer anderen Bibelübersetzung, ich glaube die Elberfelder Übersetzung, sagt bei diesem Vers 23, wer mir Dank opfert, den werde ich einen Weg des Heils sehen lassen. Und das heißt, Dankopfer heißt nicht, dass ich ein bisschen Danke sage, sondern Dankopfer bedeutet, ich danke für die Dinge, die nicht so geil sind in meinem Leben. Ich danke für die Sachen, die gar nicht schön sind. Ich gehe hin und sage, was ist ich, wenn ich krank bin, zum Beispiel, ich sage, danke Gott für diese Krankheit, dass du sie irgendwie gebrauchen kannst. Dass du mich nicht aufs Abstellgleis schickst deswegen. Oder danke für meine finanzielle Not, die ich gerade habe, dass du mir zeigen darfst, wie du mein Versorger bist. Danke für, keine Ahnung, setz ein, was gerade in deinem Leben da ist. Aber es macht was mit dir, wenn du anfängst zu danken. Es ändert deine Perspektive. Und das ist das, wenn es heißt, das ist ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Dankbarkeit. Warum? Und wenn du dir nichts aus dieser Predigt mitnimmst, bitte nimm dir diesen Satz mit. Dankbarkeit entmachtet negative Umstände. Dankbarkeit entmachtet negative Umstände. Wenn ich anfange, für die Dinge, die nicht so gut laufen in meinem Leben, Gott Danke zu sagen, dann ändert es was. Es ändert vielleicht nicht unbedingt die Situation, aber es ändert mein Herz. Es ändert meine Perspektive. Es ändert das, wie ich die ganze Situation sehe. Und Leute, ich bin oft auf den Knien gewesen und habe Danke sagen dürfen für Dinge, wo ich mir gedacht habe, wenn das irgendjemand hört, dass ich dafür Danke gesagt habe, der schlägt sich an den Kopf und denkt, was ist das für ein Spinner? Und es ist so, Dankopfer macht keinen Sinn, aber Dankopfer ehrt Gott. Und deswegen glaube ich, dass es auch kein Zufall ist, dass es bei fast allen Bibelstellen, wo es um Gebet geht, es auch immer um Dankbarkeit geht. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Kolosser 4, 2 und 3. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Jetzt müssen wir uns überlegen, Paulus hat all diese Sachen aufgeschrieben, wo es um Gebet und Danken geht, auch oft, als er in Gefangenschaft war, eigentlich immer, als er in Gefangenschaft war und im Gefängnis saß. Und ich war jetzt noch nie in einem Gefängnis hier, aber so den Bildern nach zu urteilen, glaube ich, ist es in einem deutschen Gefängnis relativ angenehm, da zu sein. Du hast ein Bett, du hast einen Tisch, du hast manchmal sogar einen Fernseher. Damals war das nicht so, das war ein Dreckloch, da gab es nicht mal ein Klo. Müsst euch vorstellen, es war richtig widerlich, dort zu sein. Und er sagt, ich bin dankbar, dass ich hier bin und die Chance habe, in meiner Gefangenschaft meine Botschaft von Gott weiterzuerzählen, an meine Mitgefangenen. Hey, das ist ein ganz anderes Level von Dankbarkeit. Zu sagen, ich nutze meine Umstände und ich lasse mich nicht von meinen Umständen niederreißen. Und vielleicht bist du schon mal an einen Punkt gekommen, wo du sagst, hey, ich bin so leid zu beten. Ich habe schon so lange für was gebetet, für eine Person oder für ein Anliegen und irgendwie passiert nichts. Und vielleicht hörst du kurz vorher auf, kurz bevor der Durchbruch passiert. Warum? Und das Schlimme ist, wir kapitulieren in dem Moment und diese Kapitulation sagt eigentlich auch so viel aus wie, Gott, ich vertraue auch nicht, dass du es machen könntest. Weil wenn ich vertraue, dass Gott es machen könnte, dann könnte ich so lange dranbleiben, bis er das macht oder etwas Besseres. Und wenn du das Gefühl hast beim Beten, es hört mir eh keiner zu, dann mach dir bewusst, Gott hört immer zu. Und wisst ihr was, Gott antwortet auch immer. Gott hat so ein Ampelsystem, vielleicht kennt ihr dieses Bild, von Rot, Gelb und Grün, wo er sagt, Rot, Gebet, Rot, zack, nein, nee, puh, ha. Und Gott ist sehr deutlich, wenn Gott Nein sagt, dann sagt er sofort Nein. Er ist nicht so, dass er sagt, jetzt gucken wir mal, nach 2, 3 Wochen beten, sage ich dann, nee, doch nicht. Sondern wenn Gott Nein sagt, dann sagt er direkt Nein. Dann sagt er Gebet, Nein, fertig, aus. So ist Gott aber auch beim Ja sagen. Gott sagt auch sofort Ja, wenn das Gebet seinem Willen entspricht. Was wir nicht so cool finden, ist die Phase, wo er auf Gelb umschält und sagt, warte mal noch, noch nicht. Und das ist anstrengend, das ist nicht schön. Das sind die Momente, wo wir manchmal das Gefühl haben, Gott, warum dauert es so lang? Und es gibt Geschichten, zum Beispiel die vom Propheten Daniel, wo es heißt, dass er nach 3 Wochen Gebet und Fasten der Engel des Herrn zu ihm kommt und sagt, Gott hatte schon am ersten Tag dein Gebet erhört, aber ich habe gegen irgend so einen anderen Engel kämpfen müssen, der hat mich 3 Wochen aufgehalten. So, wo ich mir denke, okay, krass, Gott hatte instant Ja gesagt und Daniel dachte, okay, Gott kommt gar nicht mehr zum Zug. Warum? Weil der Weg einfach noch dahin war. Aber es war kein Nein. Und deswegen wichtig, Gott antwortet immer. Die Frage ist, ob er so antwortet, wie wir es hören wollen. Das ist so ein bisschen dieser kleine, aber feine Gott-Move, den er noch hat, wo er sagt, mein Wille ist nicht unbedingt dein Wille. Und deswegen ist es ein gefährliches Gebet, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Andere Passage, 1. Thessalonicher 5, 17. Dort heißt es, hört nicht auf zu beten. Ich glaube, dieser Auftrag, dass wir beten sollen, der ist so wichtig. Warum? Der Feind kommt täglich und versucht, dich abzuhalten vom Gebet. Er versucht, mich abzuhalten vom Gebet. Er bringt mir Sorgen und Gedanken, die ich für wichtiger einstufe, wie Zeit mit Jesus zu verbringen und zu sagen, ich bete jetzt dafür. Und natürlich können wir vielleicht nicht den ganzen Tag auf unseren Knien verbringen und in der Gegenwart Gottes sein, weil die meisten von uns wahrscheinlich einen Job haben oder zur Schule, Uni gehen und irgendwie noch andere Verpflichtungen haben. Aber eine betende Haltung zu entwickeln, das können wir alle. Und zwar 24/7. Wir kommen wohin, wir haben eine herausfordernde Situation, nicht erst reagieren, sondern zu sagen, okay Gott, und ich gebe dir das jetzt. Und ich bete und ich danke und ich komme mit Dank und Gebet vor dich, um eine Lösung zu finden. Aber wichtig ist, diese betende Haltung ersetzt nicht diese Gebetszeiten mit dem Vater. Du und er, ich und er. Sondern sie erwachsen aus diesen Zeiten. Sie kommen aus dem raus. Und ich finde es extrem ermutigend, dass die Bibel auch Momente aufzeigt, wo wir gar nicht wissen, was wir beten müssen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du da saßt und gesagt hast, ich hatte eine Situation, ich wollte beten, aber ich habe keine Worte mehr gefunden. Und in Römer 8 lesen wir Folgendes. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Hey, wie ermutigend ist es, dass du vor Gott kommen kannst und dass du auch gar nichts sagen musst. Und ich habe vor ein paar Wochen meine erste Beerdigung machen müssen. Und es war wirklich keine schöne Beerdigung. Ich habe zu Gott lange gesagt, hey, da hätte es auch bessere erste Male gegeben. Ich musste ein Kind, ein Baby beerdigen, das in der 25. Woche geholt werden musste, weil fancy Umstände im Krankenhaus, wahrscheinlich irgendein Ärztefehler, der auf jeden Fall das Kind am Ende keinen Sauerstoff mehr ins Gehirn bekommen und ist dann gestorben. Und ich saß bei diesem Ehepaar und ich etwas in mir, mein pastorales Herz hat gesagt, tröste dich jetzt, ermutige dich, sag irgendwas, sag irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hat Gott irgendwas Krasses mit euch vor, deswegen ist es ein geistiger Angriff, dass euer Kind jetzt gestorben ist. Und ich stand da und ich habe keine Worte gefunden. Und das Papaherz in mir drin hat geweint, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich das erleben müsste. Und das Ermutigende für mich war dieses Ehepaar, die kommen und sagen, hey, wir wissen, dass Gott gut ist. Wir verstehen nicht, was da passiert ist, aber Gott ist treu und Gott bleibt treu und er wird sich nicht verändern. Und trotzdem war es an diesem Grab, hat es mich zerfetzt, als die Mama dann doch diesen Zusammenbruch hatte und Gott angeklagt hat und gesagt hat, warum hat es passieren müssen? Und sie aber auch, sie hat die Bibel genommen und hat an diesem Grab, hat sie rezitiert und hat dem Teufel in die Schranken gewiesen und hat gesagt, und wir wissen, dass du derjenige bist, der das war. Und wir werden dir trotzdem nicht das Leben hingeben von uns, sondern wir wissen, dass unser Kind bei Jesus ist. Wir wissen, dass er, und es ist so eine schöne Anekdote, dass ich sie doch noch erzähle. Sie haben gesagt, weißt du Sven, wir haben jetzt das Gefühl, wir haben ja jetzt unseren kleinen Jungen, der da oben bei den Engeln sitzt und wenn wir beten, dann geht er hin und sagt mir manchmal so, und habt ihr schon gehört, dass Mama und Papa gebetet haben? Mach mal was. Und das fand ich irgendwie auch noch ein schönes Bild. Aber das Tolle war, dass ich in diesem Moment einfach nur da saß und gesagt habe, darf ich dich einfach in den Arm nehmen? Darf ich euch in den Arm nehmen? Und gar nicht viel gesagt habe. Und ich habe gemerkt, es war so viel hilfreicher, wie alles, was ich hätte sagen können in dem Moment. Und das Krasse ist, zwei Verse weiter heißt es im Römerbrief, alles dient dem Glauben, denn zum Guten. Das ist so ein Satz, den schmeißen wir ganz gerne mal Menschen hin, seelsorgerlich, manchmal schwierig, wenn du in einer Krise drinsteckst. Aber wir schmeißen ihn manchmal gerne an Menschen hin und sagen, ja, Gott macht irgendwas Gutes draus. Und in dem Moment ist dir das aber egal, du willst es nicht hören. Du weißt es vielleicht, aber du verstehst es nicht. Und trotzdem ist das eine Wahrheit, die im Wort Gottes steht. Gott wird alles Negative in unserem Leben wie das Positive nutzen, um etwas Gutes am Ende des Tages daraus entstehen zu lassen. Amen. Und als Christ habe ich zum Glück diese Möglichkeit, dass ich nicht alleine kämpfen muss. Dass ich den Heiligen Geist habe, der in mir wohnt und der für mich das Reden und das Beten und das Übersetzen zu Gott übernimmt. Und sagt, hey Jesus, ich bin hier, ich habe keine Ahnung, was ich dir erzählen soll, weil du weißt ja eh, was Sache ist. Und ich finde keine Worte und ich muss auch keine finden. Und das baut mich innerlich immer wieder auf. Weil es gibt dieses gefährliche Gebet, wo wir sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und wenn alles top in unserem Leben läuft, dann betet sich das recht easy. Und dann können wir sagen, ja, so dein Wille geschehe, Halleluja. Aber wenn dann mal die Mauern bröckeln, uns an unser Fundament geht, dann wird es eine herausfordernde Thematik zu sagen, dein Wille geschehe. Weil dann stehen wir manchmal da und sagen, oh Gott, ich finde deinen Willen aber gerade gar nicht cool. Und der entspricht so gar nicht dem, was ich gerade eigentlich will. Aber weißt du, Gott sieht mehr wie du und ich. Und wenn ich überlege, meine Tochter, wenn die zu mir kommt mit ihren 4 Jahren und ihren großen Augen, die guckt so zu mir hoch und sagt, Papa, ich will das und das und das. Da fällt mir das manchmal schwer, Nein zu sagen. Oder standhaft zu bleiben und zu sagen, nee, das gibt's jetzt nicht. Und ein Nein von Papa oder Mama oder in dem Fall ein Nein von Gott ist selten ein Nein, wo er kommt und sagt, ich will jetzt eins reinwirken, weil ich die Macht dazu habe, sondern er sieht weiter. Ich sage zu meiner Tochter und ich versuche das dann zu erklären und sage, Kind, ich sage dir eine Sache, das macht mir überhaupt keinen Spaß, Nein zu sagen. Wirklich nicht. Ich wäre eigentlich lieber der Typ, der sagt, komm, lass tun, ist doch nicht so schlimm, wird schon werden. Aber ich weiß, dass es ihr am Ende des Tages nicht gut tut und weil ich sie beschützen möchte, sage ich zu vielen Dingen Nein, die sie gerne hätte. Und für sie bricht eine Welt zusammen, weil sie denkt, oh nein, jetzt kann ich keine Ahnung, Paw Patrol gucken mehr oder so. Und ich denke mir, ja, du wirst noch sehen, es gibt noch sehr viel schlimmere Dinge in deinem Leben, die auf dich warten, aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Aber Gott weiß, wenn er Ja sagt, er gibt dir das, was du brauchst oder etwas Besseres. Und das ist spannend, oder? Deswegen, ich habe noch eine letzte Frage, die ich euch mitgebracht habe und die heißt, wann betest du? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass es keine wirklich richtige Antwort darauf gibt. Weil das ist, je nachdem, was für ein Typ du bist, Mensch, liebst du das unterschiedlich, das zu machen. Also ich habe den Beruf des Pastors gewählt, weil man da eigentlich nicht so weit aufstehen muss. Weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die arbeiten tagsüber und haben erst nachmittags Abendszeit. Und habe ich mir gedacht, Pastor ist ein toller Job, kann man morgens ausschlafen und ich bin eher der Nachttyp. Und habe gesagt, dann arbeite ich halt nachts, ist doch kein Problem. Funktioniert leider nicht immer so, habe ich dann festgestellt, aber hey, der Versuch war es wert. Aber wir können sehen, dass Jesus sich da auch Gedanken drüber gemacht hat. Die Bibel sagt zum einen, ermutigt sie uns, diese beständige, betende Haltung zu haben, zu sagen, sei immer bereit, im Gebet zu sein. Und auf der anderen Seite lesen wir aber bei Jesus zum Beispiel in Markus 1, Vers 35, ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Warum? Jesus hat sich Zeit zum Beten genommen und es ist nicht immer leicht, Zeit für das Gebet zu finden. Wir haben alle wahrscheinlich, wenn wir unseren Terminkalender jetzt aufmachen würden, würden wir die meisten von uns einen relativ vollen Terminkalender vor Augen haben und sagen, ah, und da muss ich jetzt noch irgendwo Gott einbinden und hey, hier und... Aber manchmal ist es wichtig, dass wir anfangen, Gott nicht nur reinzuschieben, sondern uns bewusst Zeiten für ihn zu nehmen und zu sagen, in meinen Tag nehme ich mir einen Zeit... Slot, wo ich sage, der gehört mir und meinem Jesus. Und wenn das bedeutet, dass ich morgens um 5 aufstehen muss, weil mein Wecker normalerweise um 6 klingelt, dann bedeutet das vielleicht, dass ich anfangen muss, genau das zu tun. Zu sagen, okay Gott, und ich gebe dir eine Zeit, die gehört dir allein. Und da bist du und ich und sonst niemand. Und ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche Tommys Predigt gehört, gesehen oder hier live vor Ort war. Er hat sie gestartet mit einem super Statement und einem mega herausfordernden Statement auch. Er hat nämlich gefragt, wann hast du das letzte Mal das Wirken Gottes in deinem Leben erlebt? Und ich fand die Frage so interessant und er hat dann gesagt, weil wir müssen Zeit mit dem Vater verbringen, weil Jesus es auch gemacht hat. Jesus hat sich diese Zeiten genommen, wo er allein mit dem Vater war, damit er ihm zeigen konnte, was er tut. Und wir müssen lernen, uns diese Zeiten zu nehmen, um zu lernen, hey Gott, was willst du, dass ich tue? Und vor allem, wie willst du, dass ich es tue? Und ich lade dich ein, wenn du das noch nicht tust, dir konkrete Zeiten zu nehmen zum Beten, fang an, heute das zu tun. Fang an, dir einen Slot zu nehmen, wo du sagst, und der gehört mir und meinem Jesus. Quality Time, intime Zeit, nur ich und Gott. Und ich will dich ermutigen, dass du dein Gebetsleben reflektierst heute. Und nicht nur heute, vielleicht einfach das mitnimmst, auch in die nächsten Tage. Und dir folgende Fragen vielleicht stellst. Hast du einen Plan, eine Strategie, wenn du betest? Oder stolperst du so ins Gebet rein und hoffst, dass das Beste bei rumkommt? Ich lade dich ein, wenn du bisher so ein bisschen in dieses Gebetsleben rein stolperst, dass du vielleicht anfängst, dir eine Liste zu machen. Wofür möchte ich beten? Für meinen Partner, für meine Freunde, für meine Familie, für meine Pastoren, für die Gemeinde. Es gibt so viele Dinge, für die du beten kannst und wir vergessen sie ganz oft und denken dann so, wow, 5 Minuten Gebetszeit, ich habe ganz schön wild und lange. Nee, wenn du anfängst, dir aufzuschreiben, für was du beten kannst oder für spezielle Anliegen, dann geht eine halbe Stunde oder Stunde relativ fix rum, Freunde. Und dann schreib dir konkrete Dinge auf. Schreib nicht nur irgendwie auf, hey, keine Ahnung, Jesus, versorg du bitte hier mich mit irgendwas, sondern geh hin und sag, hey Gott, ich habe ein konkretes Anliegen. Und Leute, ich erzähle es an dieser Stelle einfach mal. Vor Jahren habe ich einen Traum gehabt und habe geträumt, dass mir jemand einen Koffer mit 1 Million Euro in die Hand drückt, dass ich fürs Reich Gottes investieren soll. Seit 8 Jahren bete ich dafür, ich habe ihn noch nicht bekommen. Ich glaube aber, dass ich ihn irgendwann bekommen kann. Wenn Gott sagt, es soll sein, dann wird Gott eine Möglichkeit finden. Und irgendwann drückt mir jemand diesen Koffer in die Hand. Aber wenn ich jetzt zu Gott sagen würde, hey Gott, ich bete einfach für einen Koffer mit Geld drin, dann wäre das zwar ein Gebet, aber es wäre nicht konkret. Weil dann kann auch jemand kommen und mir einen Koffer mit 1 Euro in die Hand drücken und dann war das ja auch Geld drin. Das Zweite ist, ist dein Gebet Monolog oder Dialog und Ausharren in der Gegenwart Gottes? Oder bist du eher der Typ, der kommt, seine To-Do-Liste ablädt wie so ein Müll, und Gott wie so ein Mülleimer benutzt und sagt, hier ist mein ganzer Kram, mein ganzer Krempel, ciao. Und überleg dir mal, wie funktioniert Beziehung? Beziehung funktioniert nicht so, dass du mit deinem besten Kumpel zusammenhockst und sagst, das und das und das und das und das und das und das ist alles gerade nicht gut in meinem Leben. Und die Person holt Luft, um zu antworten und du sagst, ciao, geh doch mal, kein Bock mehr. Wie oft beten wir so mit Gott? Wie oft gehen wir zu Gott, also ich selber, wie oft gehe ich zu Gott und sage, hey Gott, hier, nimm mal meinen ganzen Kram und jetzt ciao. Anstatt auszuhalten, dass Gott vielleicht eine Antwort für mich hat. Mir Zeit zu nehmen in meinem stressigen Alltag, zu sagen, okay Gott, und wenn es 5 Minuten oder 10 Minuten oder 1 Stunde dauert, dann will ich es aushalten lernen. Weil Gott verändert ganz oft nicht deine Situation, aber verändert immer dein Herz und er verändert immer deine Perspektive. Und das Dritte, nimmst du dir konkrete Zeiten, die du vor Gott frei hältst. Und vielleicht hilft es dir, in deinem Terminkalender wirklich eine Zeit reinzunehmen, wo du sagst, die gehört Gott allein. Und dann werde ich alles wegräumen, was mich stört, mein Handy auslassen, ich und meine Bibel, nichts, nur Am besten ein nackter Raum, wo nichts drin ist, außer der Herrlichkeit Gottes in dir. Und wenn du dich vielleicht schwer tust, so ein konstantes Gebetsleben aufzubauen, auszuhalten, dann gebe ich dir noch zwei Tipps mit. Besorg dir Bücher, wo es ums Thema Gebet geht. Ich habe hier ein paar dabei, ihr könnt nachher gerne zu mir kommen. Such dir Menschen, die Beter sind und frag, wie sie das machen. Geh in den Jüngerschaftsprozess und lass dir es erklären und mach es zusammen mit diesen Leuten. Und ich will beten und lass uns gerne kurz aufstehen dazu. Und ich weiß nicht, genau, mach mal kurz einen Moment deine Augen zu, auch im Stream, sehr gerne, da stößt einfach kurz einen Moment, das ist jetzt du und dein Jesus. Und ich möchte dir diese Frage stellen. Brauchst du eine neue Leidenschaft fürs Gebet? Und dann halb ganz kurz die Hand hoch, wenn du möchtest. Du darfst auch gerne deine Hand einfach auf dein Herz legen. Jesus, ich bete für deine Herrlichkeit. Danke, dass du kommst, danke, dass du da bist, danke, dass wir in deiner Herrlichkeit sein dürfen und dass du uns im Gebet begegnest, dass wir Gebet nicht nur als Reden mit dir wahrnehmen, sondern dass wir Gebet als ein Sein in deiner Gegenwart erleben dürfen, Jesus. Danke, dass du uns anrühren möchtest, dass du unser Herz verändern möchtest, Jesus. Und ich bete, dass du ein neues Feuer der Leidenschaft in uns hineinlegst, Jesus. Dass du eine Leidenschaft uns schenkst, die danach schreit, ich möchte in deiner Gegenwart sein, Jesus. Die danach schreit, dass ich alles um mich herum loslassen möchte, um mehr von dir zu haben. Und ich will dir eins sagen, Gott hat mehr für dich bereit. Und wir sind manchmal so angefochten, der Feind kommt und redet uns aus, wie wichtig Gebet ist. Gebet ist so ein Ding, kann man machen, muss man aber nicht. Nein, Gebet ist ein Standbein für uns, das wir brauchen. Und ich glaube, dass so viele Wunder und so viele Dinge nicht passieren, weil wir zu früh aufgehört haben zu beten. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, zeig du uns jetzt Dinge, die wir vielleicht für tot geglaubt haben. Reißt du Mauern ein, wo wir sie hochgezogen haben, weil wir enttäuscht sind von dir. Weil wir denken, du hörst das Gebet nicht. Du reagierst nicht auf das Gebet. Und Geist Gottes, komm. Und erfüll uns neu mit deiner Leidenschaft. Weck du diese Liebe auf wieder zu uns. Weck du das auf, wo wir kalt geworden sind, Jesus, und wo wir aufgehört haben, mit dir reden zu wollen, mit dir Zeit zu verbringen, und zwar ganz exklusive Zeit. Danke, Jesus.